Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, bei dem interdekasteriellen Treffen, also wo diese Abteilungen der römischen Kurie mit den deutschen Bischöfen zusammen waren, hat es einen Austausch gegeben. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz hat sein Statement, das er da abgelegt hat, auf 7 Seiten veröffentlicht. Daraufhin haben offensichtlich auch die Kardinäle Ladaria, Präfekt der Glaubenskongregation, und Kardinal Ouellet einen Sinn darin gesehen, das auch zu tun, und haben das, was sie am 18. November den deutschen Bischöfen gesagt haben, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ich bringe heute die Ausführungen von Kardinal Ouellet zum Ende. Er hat einige kurze ökologische Überlegungen angestellt, also zur Situation der Kirche. Im Hinblick auf die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals verdienen die Reformvorschläge zweifellos Lob für die Aufmerksamkeit, das Engagement, die Kreativität, die Aufrichtigkeit und den Mut, die ihr synodaler Weg gezeigt hat. Geht allerdings dann auch darauf ein, dass maßgebliche Kritiker von einem latenten Schisma sprechen, einer Glaubensspaltung. Diese Zugeständnisse seien durch den sehr starken kulturellen und medialen Druck abgerungen worden, schreibt der Kardinal. Es ist auffällig, dass die Agenda von einer begrenzten Gruppe von Theologen von vor einigen Jahrzehnten, also Positionen, die schon direkt nach dem Konzil vertreten worden sind, plötzlich zum Mehrheitsvorschlag des deutschen Episkopats geworden sind. Es geht nicht um eine aufgeschlossenere Auslegung der katholischen Disziplin oder Moral, sondern eine grundlegende Änderung. Das sind natürlich schon ganz heftige Worte. Und jetzt lese ich weiter vor, was er damals gesagt hat, am 18.11. Die Tatsache, dass das von Papst Franziskus im Juni 2019 zur Orientierung verfasste Schreiben an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland zwar als spiritueller Bezugspunkt, aber nicht wirklich als Leitfaden für die synodale Methode aufgenommen wurde, hat ja erhebliche Folgen. Da hat übrigens Bischof Betzing dann in seinem Statement gesagt, dass sie hier nachbessern wollen. Sie haben das zwar verbreitet, das Schreiben, aber sie müssen es noch viel mehr zur Kenntnis nehmen. Also auch selbstkritisch hat er das gesagt. Nach dieser anfänglichen Distanzierung vom päpstlichen Lehramt auf der methodischen Ebene traten im zeitlichen Ablauf der Arbeiten zunehmende Spannungen mit dem offiziellen Lehramt auf der inhaltlichen Ebene zutage, was zu Vorschlägen geführt hat, die offen im Widerspruch zur Lehre der Kirche stehen, die von allen Päpsten seit dem Zweiten Vatikanischen Ökumenischen Konzil bekräftigt wurde. Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang die Haltung gegenüber der endgültigen Entscheidung von Papst Johannes Paul II. Hinsichtlich der Unmöglichkeit für die katholische Kirche, die Priesterweihe für Frauen vorzunehmen. Diese Haltung offenbart ein Glaubensproblem in Bezug auf das Lehramt und einen gewissen um sich greifenden Rationalismus, der sich nur dann an Entscheidungen hält, wenn sie persönlich überzeugend erscheinen oder vom allgemeinen verbreiteten Denken akzeptiert werden. Dieses symbolische Beispiel untergräbt zusammen mit den anderen moralischen und disziplinarischen Veränderungen, die befürwortet werden, die Verantwortung der Bischöfe für ihr primäres Amt und wirft einen Schatten auf die Gesamtheit der erwähnten Bemühungen der Versammlung, die offenbar stark von Interessengruppen beeinflusst und daher von vielen als riskante Initiative beurteilt wird, die dazu bestimmt ist, zu enttäuschen und zu scheitern, weil sie aus der Bahn geraten ist. Also deutlicher kann man sie jetzt wirklich nicht mehr formulieren. Es ist auch wichtig, dass ich Ihnen das vorlese, weil letzten Mittwoch hat einer mich ja da auch kritisiert, dass das so Privatmeinung von mir ist. Das ist nicht Privatmeinung von mir. Das denken die Spitzenvertreter der Kirche, einschließlich des Papstes, wie ich aus gut informierten Quellen weiß. Und wie er auch immer wieder dann deutlich macht und sich dazu äußert. Gottlob enthalten diese ausgearbeiteten Texte, über die bereits abgestimmt wurde, die aber auf der letzten Versammlung im März noch geändert werden können, auch wertvolle Entwicklungen für ein pastorales und ekklesiologisches Umdenken, wie zum Beispiel einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und die moralische Verpflichtung zur Wiedergutmachung gegenüber den Missbrauchsopfern, die Förderung des allgemeinen Priestertums aller Getauften, die Haltung der Anerkennung von Charismen. In Anbetracht der Umstände und der starken Spannungen, von denen die Sitzungen im Augenblick der Abstimmung geprägt waren, und vor allem in Anbetracht der laufenden Konsultationen für die Weltsynode über die Synodalität, scheint uns ein Moratorium, also ein Aufschub, für die vorgelegten Vorschläge notwendig zu sein. Das wurde dann nicht umgesetzt, aber der Kardinal hat es eingebracht. Und eine grundlegende Überprüfung zu einem späteren Zeitpunkt im Licht der Ergebnisse der römischen Synode. Wir haben die Chance, die Perspektiven zu verbinden, indem wir eine methodische Änderung vornehmen, die dazu beitragen könnte, die Thesen des deutschen synodalen Weges zu verbessern, im Sinne eines tieferen Hinhörens auf den Ansatz von Papst Franziskus und der Weltbischofssynode. Es liegt auf der Hand, dass sich die Methode der Weltsynode von der in Deutschland angewandten unterscheidet. Sie ist sicherlich weniger parlamentarisch, mehr auf eine globale Beteiligung und auf die Erzielung eines Konsenses ausgerichtet, der auf der Grundlage eines tiefen geistlichen Hörens auf das Volk Gottes erreicht wird. Das grundlegende Motiv für dieses Moratorium ist die Sorge um die Einheit der Kirche, die auf der Einheit der Bischöfe in Gemeinschaft und Gehorsam gegenüber Petrus beruht. Die Befürwortung dieses umstrittenen Vorschlags zu einem Episkopat in Schwierigkeiten würde noch mehr Zweifel und Verwirrung unter das Volk Gottes sehen. Angesichts des ökumenischen Szenariums und der durch Kriege zerrütteten weltweit geopolitischen Lage ist zu erwarten, dass eine weitere Verbreitung dieses Vorschlags die Probleme, die er beheben soll, nicht lösen würde, nämlich die massive Abwanderung der Gläubigen aus der Kirche, den Exodus der Jugend, die sogenannten systemischen Ursachen des Missbrauchs, die Vertrauenskrise der Gläubigen. Der größte Mangel dieses Vorschlags ist vielleicht ein Ansatz, der sich auf kulturelle Veränderungen stützt, anstatt auf die erneute Verkündigung des Evangeliums. Also, dass man kulturelle Veränderungen, also die Kultur der Zeit hernimmt als Maßstab, um das Evangelium auszulegen, das meint der Kardinal damit, anstatt die erneuerte Verkündigung des Evangeliums, die Papst Franziskus so oft angemahnt hat. Sie besitzen Gold und Silber, also geht auf den Reichtum der katholischen Kirche in Deutschland ein, Wissenschaft und ein weithin anerkanntes Ansehen und gehen mit allem großzügig um. Aber vergessen Sie nicht, kraftvoll und einfach den Glauben an Jesus Christus zu bezeugen, was Ihre Gläubigen dringend erbitten. Einfach die Neuevangelisierung oder überhaupt die Evangelisierung, dass man das mit ganz anderem Schwung angeht. Mit dem Beispiel und der Lehre von Papst Franziskus können wir zum Beispiel der Apostelgeschichte, zum Geist der Apostelgeschichte zurückkehren. Vor allem Jesus Christus schenken, im Hinblick auf den Wunsch nach Heilung und Bekehrung unseres Volkes und unserer selbst. Wir sollten nicht so tun, als seien kulturelle oder institutionelle Lösungen unverzichtbar, um die Gestalt Jesu glaubwürdig zu machen, auch wenn sie von unvollkommenen Amtsträgern vorgebracht wird, sondern wir sollten auf die göttliche Gnade und Barmherzigkeit vertrauen. Das ist die anfängliche Botschaft von Papst Franziskus, die jetzt aufgegriffen und auf die Überprüfung der Ergebnisse des synodalen Weges angewendet werden müsste. Hat er natürlich sicher auch recht, wenn er sagt, wir sollen jetzt nicht sagen, wir können nur dann evangelisieren, wenn zunächst einmal bestimmte institutionelle Dinge anders sind. Wenn die Apostel diese Einstellung gehabt hätten, wäre das Evangelium nie in die ganze Welt hinausgegangen. Die hatten keine Institution, keine Einrichtung. Sie hatten Christus erlebt, sie hatten die Überzeugung des Glaubens, sie waren gesalbt und haben das den Menschen verkündet. Und das war so ansteckend, dass das Imperium sich damals bekehrt hat, das Imperium Romanum. Es segne und behüte sie der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Danke Ihnen, dass Sie uns verbunden sind und bitte auch in einem persönlichen Anliegen, das ich jetzt nicht nennen kann, in der Adventszeit um Ihr Gebet. Alles Gute.